NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Ob Handelsstreit mit den USA oder Krach mit Russland um den Giftanschlag von Salisbury, die EU hat sich bei ihrem Gipfeltreffen ungewohnt einig gezeigt. Dazu auch unser Kommentar. Russland wiegelt derweilen ab, während China auch einen Handelskrieg mit den USA nicht scheut. US-Präsident Trump hat seinen Sicherheitsberater McMaster durch den Hardliner Bolton ersetzt. In Frankreich sind bei einer Geiselnahme 4 Menschen gestorben und Innenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn stehen dem Bundestag heute Rede und Antwort. Der EU-Gipfel gestern und heute in Brüssel hatte also etliche schwierige Themen. Um den Brexit ging es natürlich mal wieder. Das ist die erste Verhandlungsrunde, die abgeschlossen ist. Jetzt haben die Staats- und Regierungschefs über ihre Linie für die zweite Etappe beraten. Dann gibt es diesen mutmaßlich russischen Giftanschlag in Großbritannien. Und dann ist da natürlich noch der Handelsstreit mit den USA, der immerhin kurzfristig gelöst ist. Europäische Produkte sind bis zum 1. Mai von den Abgaben ausgenommen. Malte Pieper in Brüssel fasst die Gipfelbeschlüsse zusammen.
Die kurzzeitige Erleichterung ist längst gewichen. Die Europäer befinden sich schon wieder im Kampfmodus. Donald Trump versucht uns eine Waffe an den Kopf zu halten, empört sich beispielsweise Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron darüber, dass die angedrohten Sonderzölle erst einmal nur bis zum 1. Mai vom Tisch sind. Und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wechselt bei seiner abschließenden Pressekonferenz extra ins Englische, um zu demonstrieren, was er von der ganzen Geschichte hält. Für mich ist das kein sehr realistisches Datum angesichts der Breite an Handelsfragen, die wir mit den USA diskutieren müssen. Wir arbeiten auf jeden Fall auf ein System hin, bei dem die Ausnahmen für die EU nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft sind. Grundsätzlich einig sind die 28 EU-Staats- und Regierungschefs auch, was den Giftanschlag von Salisbury angeht. Man gehe davon aus, dass Russland sehr wahrscheinlich dahinter steckt, heißt es. Großbritannien habe überzeugende Beweise vorgelegt, betonte etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Für uns ist diese Attacke eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit und eine Gefährdung unserer europäischen Souveränität. Wir brauchen jetzt eine koordinierte und entschiedene Antwort der EU und ihrer Mitglieder. Doch genau hier endet dann die Einigkeit der 28 auch schon wieder. Den EU-Botschafter aus Moskau zu Gesprächen zurückzuzitieren, das war der Minimalkonsens. Und während Emmanuel Macron, die deutsche Kanzlerin, der dänische Regierungschef Rasmussen oder Tschechiens Ministerpräsident Babiš in den nächsten Tagen einseitige Maßnahmen verkünden wollen, beispielsweise russische Diplomaten ausgewiesen werden, macht nicht nur Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz klar, dass ihm da schon alles wieder zu weit gehen würde.
Zunächst einmal hat Großbritannien unsere Solidarität und wir haben auch diesen Angriff ganz klar verurteilt gestern. Russische Diplomaten aus Österreich werden wir keine ausweisen.
In Vorbereitung des Brexits, also des Ausscheidens Großbritanniens aus der EU, geht alles weiter seinen Gang. Die Staats- und Regierungschefs billigten die von beiden Seiten vorgelegten Pläne für die Übergangsphase bis Ende 2020, in der das Vereinigte Königreich zwar in Binnenmarkt- und Zollunion verbleibt und auch seine Beiträge weiter nach Brüssel überweist, in der London aber auf europäischer Ebene nicht mehr mitsprechen darf. Ab sofort kann nun über die Zeit danach verhandelt werden, betont Kanzlerin Merkel.
Angesichts der Tatsache, dass Großbritannien weder in der Zollunion noch im Binnenmarkt sein möchte, muss man ein sehr intensives Freihandelsabkommen verhandeln. Und wir werden uns hier nicht auseinanderdividieren lassen, sondern diese Gemeinsamkeit auch weiter durch die Verhandlungen tragen. Die Zeit drängt hier und wir werden uns damit auch im Juni wieder befassen müssen.
Beim nächsten EU-Gipfel hier in Brüssel, bei dem man dann auch endlich eine Reform des EU-Asylsystems präsentieren will, sowie die deutsch-französischen Vorschläge zur Reform der Eurozone.
Aus Brüssel war das Malte Pieper. Es gab also zwar schwierige Themen bei diesem EU-Gipfel in Brüssel, aber es gab auch mehr Einigkeit, als das im Kreis der Mitgliedsländer oft üblich ist. Das gilt für die 27 in der Union verbleibenden Staaten und in einem Fall auch für alle 28 inklusive Großbritannien. Also Andreas Meyer-Feist kommentiert.
Die EU rückt zusammen gegen Trump, gegen Putin, am Ende ein bisschen auch gegen Theresa May. Ihr hat man nicht nur durch die Blume klargemacht, dass der Brexit wehtun wird. Der EU als Ganzes, na klar, aber den Briten noch etwas mehr. Und das ist Absicht und richtig so. Sonst wäre es nämlich egal, ob man drin oder draußen ist. bitter für die Londoner City und den Finanzsektor. Die Tür des Binnenmarktes wird entweder auf oder zu sein. Ein bisschen offen für einige und dann ausgerechnet für die Banken, wie sich das Theresa May vorgestellt hat, wird es nicht geben. Die EU scheint sich also wieder anzugewöhnen, an einem Strang zu ziehen. Das sollte sie weiterhin tun, auch gegen den völlig unberechenbaren Donald Trump. Dass man die scheinbar ach so großzügige Geste eines Aufschubs in Sachen Strafzöllen nicht mit Dankbarkeit belohnt hat, dürfte den US-Präsidenten nicht milder stimmen, war aber eine richtige Reaktion. Die Waffen der EU sind nämlich nicht weniger gefährlich für Trump. Der Datenmissbrauchsskandal bei Facebook zeigt die offene Flanke der US-dominierten Digitalwirtschaft, die man sich in Europa jetzt endlich mal ganz genau anschauen will. Schneller als erwartet werden die Konzerne jetzt wohl nicht nur mit neuen regulatorischen Knebeln rechnen müssen, sondern wohl bald auch mit neuen Digitalsteuern. Die US-Konzerne werden sich dafür in Washington bedanken, wenn sie merken, dass America First nichts weiter als Plapperei ist, die genau ins Gegenteil führen könnte. Die EU rückt auch gegen Russland zusammen. Dass sich am Ende doch alle hinter Theresa May und ihre Verursacherthese beim Giftanschlag stellen, war nicht unbedingt zu erwarten. Jetzt haben sich die Regierungschefs aber ihre Einschätzungen zu eigen gemacht. Russland steht einmal mehr am Pranger. Ohne den Brexit wäre das vielleicht anders gewesen. Aber die EU wollte den Briten zeigen, was Brüssel ihnen noch bieten kann. Solidarität. Und dass es für sie kalt und dunkel werden könnte ohne Rückendeckung der EU. Theresa May dürfte so etwas wohl nicht beschämen. Aber sie wird umso stärker spüren, was sie bald schon verliert. Vielleicht spüren dann ja auch viele andere der 27, was sie eigentlich an der EU haben. Viele scheinen das ja manchmal zu vergessen. Dass diese Länder in Sachen Solidarität und gegenseitiger Hilfe nicht immer an erster Stelle stehen, wissen alle. Polens Premier Mateusz Morawiecki konnte bei diesem Gipfel aber ganz ruhig die Beine unter den Tisch stellen. Das eigentlich große Thema in der EU, nämlich ein Sanktionsverfahren gegen das Land wegen Verstößen gegen demokratische Grundwerte, schaffte es nicht mal auf die Tagesordnung. Nicht mal beim Abendessen wollte man darüber sprechen. Das ist ein Erfolg für den polnischen Premier. Das zeigt aber auch die neue Furcht in Brüssel, dass es andere den Briten nachmachen könnten und die EU verlassen. Aber so ist es ja oft auf diesen Gipfeln. Die heikelsten Themen sind die, die nicht besprochen werden.
Die EU rückt beim jüngsten Gipfel zusammen. Andreas Meyer-Feist kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Den Giftanschlag auf den Doppelagenten Skripal in Salisbury in Großbritannien haben die EU-Mitgliedsländer also noch keineswegs zu den Akten gelegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel will weitere Strafaktionen und EU-Ratspräsident Donald Tusk auch. Schon in der vergangenen Nacht hatte die EU ja beschlossen, ihren Botschafter aus Moskau zurückzuholen für Konsultationen in Brüssel. Das scheint Präsident Wladimir Putin in Russland aber nicht besonders zu stören. Aus Moskau Hermann Krause.
Bereits gestern hatte der Sprecher des Kreml erklärt, Wladimir Putin bemühe sich als neu gewählter Präsident um eine bessere Zusammenarbeit mit Europa und den USA. Es gehe ihm darum, das Verhältnis zum Westen deutlich zu verbessern. Und auch bei seiner heutigen Rede an das Volk gab sich Wladimir Putin versöhnlich, er suche die Zusammenarbeit mit allen innenpolitischen Kräften.
Ich möchte mich an alle gesellschaftlichen und politischen Kräfte des Landes wenden. Diskussionen sind notwendig und wichtig. Am wichtigsten für uns alle sollten aber die nationalen Interessen und der Wohlstand der Bürger sein. Das ist die Basis für unsere Zusammenarbeit.
Doch der Wahlsieg Putin wurde mit 77,7% wiedergewählt, wird überschattet von dem Fall Skripal und dem EU-Gipfel. Ausführlich berichtete das russische Fernsehen über die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr EU-Länder russische Diplomaten ausweisen könnten. So wird die litauische Präsidentin im russischen Fernsehen zitiert.
Ich denke, wir werden alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wir unterstützen Großbritannien und die getroffenen Maßnahmen, also auch die Ausweisung russischer Diplomaten. Wir denken darüber nach.
Sollte Litauen sich zu diesem Schritt entschließen, werden vermutlich auch Estland und Lettland folgen. Auch Polen könnte ausweisen, ebenfalls Tschechien und Irland. Dass nun der EU-Botschafter Markus Ederer auf Beschluss des gestrigen Gipfels aus Moskau abgezogen wird, hat man mit Bedauern zur Kenntnis genommen, mehr aber auch nicht. Wladimir Dschabarow, stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Oberhaus.
Im Grunde genommen ist es die mildeste diplomatische Maßnahme, um seine Unzufriedenheit auszudrücken. Das Ganze ist zeitlich befristet. Früher oder später wird der Botschafter zurückkehren.
Dennoch, das Ganze kann dem Kreml nicht gefallen, von Neustart keine Spur. Statt neue Perspektiven aufzuzeigen, musste Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wieder einmal die russische Position im Falle Skripal verteidigen.
Wir wissen nicht, welche Ermittlungsergebnisse die Briten der EU zur Verfügung gestellt haben. Die russische Seite hat leider keine Möglichkeit, an primäre Informationen zu kommen.
Russland habe nichts mit dem Attentat auf Sergei Skripal und seine Tochter zu tun. Dies hat auch schon Wladimir Putin bekräftigt. Und die russischen Bürger folgen dabei ihrem Präsidenten. In Talkshows erklären zudem russische Experten seit Tagen, Nowitschok sei entweder nie in der Sowjetunion hergestellt oder vernichtet worden. Und die Sprecherin des Außenministeriums meinte kürzlich, Skripal sei auch nie Doppelagent gewesen, er habe nur für Großbritannien spioniert.
Hermann Krause berichtete aus Moskau. Kommen wir nochmal zurück zum Streit um die Zölle, die die USA auf Stahl und Aluminium verhängt haben und die ab heute in Kraft treten. Europa hat eine Ausnahme bis zum 1. Mai erwirkt, Kanada, Mexiko und Australien sowieso. Aber China hat in dieser Hinsicht offenbar bisher keine Chancen. Und darüber ist Peking ganz besonders sauer, denn das Land und seine Exporte sind auch ganz besonders betroffen und eben wohl auch in erster Linie ganz besonders gemeint aus Washington. Die Reaktionen kennt Steffen Wurzel in Shanghai.
Die Kernaussage der chinesischen Staats- und Parteiführung, man wolle keinen Handelskrieg, werde aber nicht vor einem solchen zurückschrecken. Entsprechend äußerte sich zum Beispiel Chinas Botschafter in den USA, Cui Tianqi. Im englischsprachigen Nachrichtensender des chinesischen Staatsfernsehens sagte Cui,
if somebody imposes a trade war on us, we'll fight to the end.
Falls uns jemand einen Handelskrieg aufzwingt, werden wir bis zum Ende kämpfen. Grundsätzlich wollen wir aber die Zusammenarbeit mit den USA weiter ausbauen. Mögliche Meinungsverschiedenheiten konstruktiv angehen und Win-Win-Situationen schaffen. Wir hoffen, die US-Seite sieht das genauso. China wird auf die US-Zölle reagieren. Wie genau, ist noch unklar. Inzwischen wurden aber Listen vorgelegt mit mehr als 120 amerikanischen Produkten darauf, die mit Gegenzöllen belegt werden könnten. Wein zum Beispiel oder auch Obst, Sojabohnen und Schweinefleisch aus den USA. Von Gegenzöllen abgesehen, könnte China der US-Wirtschaft auch subtiler schaden. Beispiel, die Staats- und Parteiführung in Peking kontrolliert alle Fluggesellschaften des Landes. Es wäre also ein leichtes, denen zu sagen, bis auf Weiteres kauft ihr eure Maschinen bitte nicht mehr bei Boeing, sondern bei Airbus. Die Staatsführung in Peking betont immer wieder, unter einem möglichen Handelskrieg würden alle leiden. So sieht das auch die amerikanische Handelskammer in Shanghai. Gewinner werde es weder in den USA noch in China geben. Kenneth Jarrett. Chinas Wirtschaft, die ganzen Lieferketten sind sehr stark in die US-Wirtschaft integriert. Beide Seiten sind stark miteinander verwoben. Und egal, was einige aus reinen Statistiken und Zahlen ableiten wollen, ein Handelskrieg wäre für beide Völker schmerzhaft und daran kann keiner ein Interesse haben. Tatsächlich sind die Handelsräume China und USA inzwischen so eng miteinander verwoben, dass gegenseitige Zölle nach Ansicht vieler Experten einfach nur unsinnig wären. Zwei Beispiele. Jedes einzelne iPhone auf dieser Welt wird in China hergestellt. Fielen also auf Made-in-China-Produkte in den USA künftig Zölle an, würden sie also auch den heimischen Computerkonzern Apple schädigen. Umgekehrt gehört der größte Schweinemastkonzern der USA, Smithfield Foods, seit einigen Jahren einem chinesischen Unternehmen. Mit Zöllen auf amerikanisches Schweinefleisch würde sich also auch China selbst schaden.
Aus Shanghai war der Steffen Wurzel. US-Präsident Donald Trump sorgt nicht nur mit seiner Handelspolitik für Aufruhr, er hat auch mal wieder jemanden gefeuert. Sein Sicherheitsberater H.R. McMaster galt lange als angezählt. Die Frage war nur noch, wann fliegt er? Gestern Morgen kam er noch ganz normal zur Arbeit, gestern Abend war es dann soweit. Sein Nachfolger ist John Bolton, ehemaliger UN-Botschafter und ein Hardliner wie der neue Außenminister Mike Pompeo. Reaktion aus Washington von Gabi Biesinger.
Trumps neuer Sicherheitsberater John Bolton gehört zu denen, die auch heute noch den Irakkrieg rechtfertigen, anders als inzwischen George W. Bush. Als Kommentator bei Trumps Lieblingssender Fox News sprach sich Bolton immer wieder für eine militärische Option gegen Nordkorea aus, erklärte gestern allerdings, diese Bemerkungen lägen hinter ihm, er werde nun dem Präsidenten folgen. Es heißt, Trump habe Bolton jetzt auch schnell holen wollen, um das geplante Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit ihm vorzubereiten. Während H.R. McMaster seine Sicherheitsbriefings so anzulegen pflegte, dass er Trump eine Auswahl von Handlungsmöglichkeiten ausführlich erläuterte und damit Trumps Geduld bekanntermaßen strapazierte, wird erwartet, dass Bolton meinungsstärker agieren wird. Dabei sei es wichtig, den Präsidenten mit unterschiedlichen Sichtweisen zu konfrontieren, erklärte Michelle Flournoy, frühere Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, im Radiosender NPR. Wenn man Stimmen mit mäßigenden Perspektiven hat oder Alternativen aufzeigen kann, dann ist das sehr wichtig. Trump hört zwar manchmal nicht zu, aber manchmal tut er es eben doch. Und mit dieser Personalie geht die alternative Sicht verloren. Bei einem Thema dürfte Trump jedoch künftig stärkeren Gegenwind bekommen. Sowohl der neue Außenminister Mike Pompeo als auch John Bolton verfolgen gegenüber Russland eine harte Linie, während Präsident Trump in der Vergangenheit immer wieder auf Kuschelkurs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ging. Doch aufräumen dürfte Bolton zunächst einmal in seinem eigenen Laden, den er übernimmt. Bei seinem Auftritt gestern Abend bei Fox News kündigte er an, er werde den Informationslecks aus dem Weißen Haus ein Ende bereiten.
You cannot expect other foreign leaders to be open in their conversations with the president if some munchkin in the executive branch decides they're going to leak the transcript or any other aspect of it.
Wie sollen andere Staatschefs mit dem Präsidenten offen reden, wenn sie befürchten müssen, dass irgendein Zwerg aus dem Weißen Haus danach die Mitschriften durchsteckt?
Der mutmaßliche Angreifer ist tot. So viel weiß man über eine Geiselnahme heute in einem Supermarkt im kleinen Örtchen Trèbes in Südfrankreich nahe Carcassonne am Kanal du Midi. Drei Menschen, so heißt es jetzt, soll er getötet haben. Sabine Wachs kennt die Einzelheiten.
Gegen 3:15 am Nachmittag war die Geiselnahme beendet. Polizisten der französischen Terrorspezialeinheit stürmten den Supermarkt in Trèbes und töteten dabei den mutmaßlichen Geiselnehmer. Der hatte am Vormittag im knapp 10 Kilometer entfernten Carcassonne ein Auto gestohlen, dabei den Fahrer verletzt und den Beifahrer erschossen. Anschließend schoss er auf 4 Polizisten, bevor er dann in dem Supermarkt Kunden und Personal als Geisel genommen und 2 weitere Menschen erschossen hatte. Die Polizei hat sofort eingegriffen, als sie die Schüsse gehört hatte und konnte einige Menschen aus der Gewalt des Geiselnehmers befreien. Ein Polizeileutnant blieb im Austausch für die Geiseln im Supermarkt. Als der Täter auf den Polizisten zielte, griff die Spezialeinheit ein und tötete den Mann.
Le GIGN est intervenu.
Erklärte Innenminister Gérard Colomb, der nur eine gute halbe Stunde nach dem Ende der Geiselnahme am Tatort war. Colomb bestätigte auch, was während der laufenden Geiselnahme immer wieder kursierte: der mutmaßliche Täter sei den Behörden bekannt gewesen. Er war 26 Jahre alt und wegen kleinerer Delikte bekannt. Wir haben ihn zwar beobachtet, aber gingen nicht davon aus, dass er sich radikalisiert hatte. Und dann begeht er plötzlich diese Tat. Innenminister Colomb bestätigte auch, dass der mutmaßliche Täter die Freilassung von Salah Abdeslam gefordert hatte. Abdeslam ist für die Terroranschläge vom November 2015 in Paris mitverantwortlich, sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis im Norden des Landes. Eine Stunde nach dem Ende der Geiselnahme bekannte sich die Terrormiliz IS zu der Tat. Allerdings hält Innenminister Colomb den Geiselnehmer von Trèbes für einen kleinkriminellen Einzeltäter. Trotzdem hat die Pariser Antiterrorstaatsanwaltschaft den Fall übernommen.
Vous avez beaucoup d'individus.
Es gibt in Frankreich viele Menschen, die sich selbst radikalisiert haben. Sie haben die unterschiedlichsten Profile. Ich weiß nicht, was für den Terroristen von heute gilt, aber es ist Fakt, dass es Menschen gibt, die als gefährlich eingestuft und beobachtet werden. Im Rahmen der Ermittlungen wird sich klären müssen, wie sehr der Täter radikalisiert war. Frankreichs Präsident Macron erreichten die Geschehnisse im eigenen Land mitten im EU-Gipfel. Er äußerte sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel in Brüssel. Gemeinsam sprachen die beiden Politiker den Angehörigen der Opfer der Geiselnahme ihre Anteilnahme aus. Im südfranzösischen Carcassonne und in der kleinen Stadt Trèbes wurden heute 3 Menschen getötet. Mindestens 5 weitere wurden teils schwer verletzt.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die neue Bundesregierung ist 10 Tage im Amt und jetzt ist die Zeit für die Ministerinnen und Minister des neuen Kabinetts, ihre Pläne im Bundestag vorzustellen. Heute war unter anderem Horst Seehofer dran, neuer Chef des Innenministeriums, das um die Ressorts Bau und vor allem um Heimat erweitert worden ist. Und der CSU-Mann hatte in der vergangenen Woche ja bereits für heftige Diskussionen gesorgt. Er hatte betont, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, da hat die Kanzlerin ihm widersprochen und er wollte unbedingt weiterhin deutsche Grenzkontrollen. Seine Rede und die Reaktionen fasst Julia Barth zusammen.
Dass Horst Seehofer sich über Angela Merkel geärgert hat, lässt er sich bei seiner ersten Bundestagsrede als Innenminister nicht anmerken. Auch seinen Satz über den Islam wiederholt er nicht. Stattdessen spricht er von Tatkraft und Beharrlichkeit, mit der er die neue Aufgabe angehen möchte. Im Mittelpunkt dabei drei Punkte.
Sicherheit und diese flächendeckend in ganz Deutschland. Migration gesteuert und begrenzt. Und drittens sozialer Frieden. Gemeinsam und integrativ.
Seehofer kündigt eine Null-Toleranz-Politik an gegenüber denen, die Gesetze missachten und denen, die sich mit Gewalt oder Hassparolen gegen Andersdenkende und Andersgläubige richten.
Denn ein starker Staat duldet keine rechtsfreien Räume. Wir sind und bleiben ein liberaler und weltoffener Staat. Aber meine Damen und Herren, wenn es um den Schutz der Bürger geht, brauchen wir einen starken Staat.
Zusammenhalt fördern, der entstandenen Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken, den Menschen die Angst nehmen, ungleich behandelt zu werden. Das sind die Ziele, die er mit zügigen neuen Gesetzen zur inneren Sicherheit und zur Zuwanderungspolitik verfolgen will. Unter anderem plant er mehr Personal und bessere Ausstattung für Polizei und Sicherheitsbehörden, konsequentere Abschiebungen und weitere Grenzkontrollen, solange die EU-Außengrenzen noch nicht ausreichend geschützt sind. Argumente, die AfD-Politiker Gottfried Kuhn nicht überzeugen. Seine Fraktion bleibt bei der Ansicht.
Das Grundproblem der Massenzuwanderung gehen Sie jedoch nicht an. Sie beklagten die Herrschaft des Unrechts. Jetzt machen Sie mit ihr gemeinsame Sache.
Die Kritik der anderen Oppositionsparteien geht in eine andere Richtung. Halbherzigkeit beim Thema Einwanderungsgesetz kritisiert etwa Marco Buschmann von der FDP.
Kein Punktesystem, keine Vereinfachung, kein Mehr an Transparenz. Und das ist doch zu wenig, um die besten Talente nach Deutschland einzuladen.
Grüne und Linke werfen der Großen Koalition unter anderem vor, den Datenschutz zu vernachlässigen.
Wer Dateneigentum und Datenrecht sagt, der spricht eben nicht mehr von Datenschutz. Der will diesen inneren Bereich zum Objekt staatlicher Ausspähung und kommerzieller Ausbeutung machen. Wir als Linke wollen das nicht.
Sagt André Hahn von der Linksfraktion, der sich mit dem Innenpolitiker Konstantin von Notz von den Grünen, aber auch der SPD auch darüber einig ist, dass Horst Seehofer mit seiner Interviewaussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, dem Zusammenhalt im Land eher schade als nützt.
Ganz im Gegenteil, Sie sehen Zwietracht. Sie schwächen den Zusammenhalt und sie spalten, meine Damen und Herren.
Das Thema Bauen, für das Horst Seehofer ebenfalls zuständig ist, schneidet der Minister heute zwar nur kurz, aber deutlich an.
Für mich ist die Frage der Entwicklung unserer Mieten das soziale Problem heute und für die Zukunft.
Und damit auch ein zentraler Schwerpunkt seiner Arbeit in den nächsten Jahren. Etwa mit der Förderung des Wohnungsbaus und einer Überprüfung der Mietpreisbremse. Maßnahmen, die Teile der Opposition als reine Symbolpolitik kritisieren. Das eigentliche Problem werde damit nicht gelöst.
Aus Berlin berichtete Julia Barth. Innenminister Horst Seehofer gehört zu Merkels Kritikern am Kabinettstisch. Und dazu gehört auch Jens Spahn, der neue Gesundheitsminister. Der kennt das Ressort gut, denn er hat als Abgeordneter im Gesundheitsausschuss des Bundestages gesessen und er war gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Nun hat er also das ganze Ministerium und seine Pläne dafür, die hat er heute im Bundestag vorgestellt und verteidigt. Aus Berlin, Katrin Brandt.
Das dürfte Jens Spahn in Zukunft öfter passieren, dass man ihn als den
neuen Minister für Gesundheit und Pflege, Dr. Jens Spahn,
ankündigt, so wie es Thomas Oppermann, der Vizepräsident des Bundestages, heute irrtümlich tat.
Doktor nicht, sorry, das war jetzt eine Assoziation
Herr
mit
Präsident,
Gesundheit.
Es geht zwar um Gesundheitspolitik, aber Doktor bin ich dann doch noch nicht. Also.
Jens Spahn, Gesundheitsminister, aber nicht Arzt, hatte sich zuletzt meinungsstark zu vielem, nicht unbedingt Fachlichem geäußert. Heute gab er sich beinahe demütig. 5 Millionen Menschen leisteten täglich im Gesundheitswesen Großartiges, zusammen mit vielen Angehörigen, sagte er.
Diesen Helden des Alltags, denen gebührt unser Dankeschön, auch zu Beginn einer solchen Debatte und zu Beginn dieser Legislatur.
Spahn kündigte 3 Projekte an, mit denen er sofort starten will. Zum einen will er die Situation der Pflegekräfte verbessern, unter anderem durch die Angleichung der Tariflöhne. Außerdem sollen sofort 8.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden.
Ich weiß, dass manch einer sagt 8.000, das ist aber zu wenig, aber es ist erstmal ein erster wichtiger Schritt. Und ich bin übrigens froh, wenn wir schaffen in diesem ersten Schritt, und da können Sie ja dann mithelfen, diese 8.000 Stellen überhaupt zu besetzen.
Außerdem möchte Spahn die ambulante Versorgung von Kassenpatienten verbessern, unter anderem durch die Ausweitung der Sprechstunden. Und schließlich sollen Anfang nächsten Jahres Versicherte und Arbeitgeber wieder halbe-halbe für den Betrag zur gesetzlichen Krankenkasse aufkommen. Er habe viel vor, kündigte Spahn an.
Und ich möchte dabei jeden Tag daran mitarbeiten, dass wir den Alltag ganz konkret der Bürgerinnen und Bürger besser machen, dass sie spüren können, dass sich was ändert. Denn so gewinnen wir verloren gegangenes Vertrauen zurück.
Daran ist auch Koalitionspartner Karl Lauterbach von der SPD gelegen. Auch er sieht in der Pflege eine große Herausforderung. Vor allem dadurch, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bald auf 4 Millionen steigen wird, während sich gleichzeitig immer weniger Schulabgänger für eine Ausbildung in diesem Feld entscheiden. Dafür gäbe es nur eine Lösung, so Lauterbach, Löhne rauf.
Die Löhne sind in der Pflege nicht alles, aber ohne deutlich höhere Löhne können wir diese Probleme nicht lösen. Wenn besser bezahlt wird, dann kehren auch wieder Menschen in die Pflege zurück, die dort arbeiten könnten. Dann lassen sich mehr Menschen umschulen.
Der Opposition reichte das nicht. Die AfD forderte die Regierung auf, den Patienten ein Mitspracherecht bei der Verwendung ihrer versicherten Beiträge einzuräumen und die Deckelung der Leistungen aufzuheben. Letzteres verlangte auch die FDP. Sie appellierte zudem an die Regierung, das Verbot des Versandhandels mit Medikamenten aufzuheben und Bürokratie abzubauen. Linke und Grüne erwarteten vom neuen Minister unter anderem, die Schlagzahl seiner politischen Äußerungen zu mindern und mehr Mitgefühl für die Menschen zu entwickeln, um die es im Gesundheitswesen gehe.
Tom Buro ist WDR-Intendant und er bleibt es, denn der Rundfunkrat hat heute für eine zweite Amtszeit gestimmt, bis 2025. Der WDR ist der größte ARD-Sender, seine innere Struktur wird seit Jahren umgebaut und Buro will das auch weiterhin tun. Aus Köln, Marc Heidenreich.
Eine klare Mehrheit für weitere 6 Jahre Tom Buro. Der Rundfunkrat des WDR stimmte am Nachmittag für die zweite Amtszeit des Intendanten. Der frisch Gewählte ist erleichtert.
Ja, jetzt ist so eine Zwischenphase zwischen Erleichterung und Anspannung und auch Rührung. Denn ich bin schon beeindruckt und sehr dankbar, dass der Rundfunkrat sich so eindeutig ausgesprochen hat.
Zuvor hatten 50 von 60 Mitgliedern des Aufsichtsgremiums für die Verlängerung der Amtszeit bis zum Jahr 2025 gestimmt. Die große Mehrheit zeigt sich überzeugt vom Reformkurs im WDR und will diesen fortsetzen. Der Vorsitzende des WDR-Rundfunkrats, Andreas Mayer-Lauber.
Herr Buro hat einen großen Beitrag geleistet, den WDR zu modernisieren, umzustellen auf die neuen Medien, umzustellen auf die Schwierigkeiten der Finanzierung und auch des Personalabbaus. Und in diesem Lauf wollen wir Herrn Buro nicht aufhalten, sondern wir setzen darauf, dass er seine Veränderungskraft weiter für den WDR einsetzt. Und darum auch dieses deutliche Stimmergebnis. Der Rundfunkrat unterstützt diesen Kurs der Modernisierung des WDR.
Für diesen Kurs gibt es eine lange To-Do-Liste für die kommenden Jahre. Der WDR möchte crossmedialer arbeiten. Erste Redaktionen aus Fernsehen, Radio und Internet wurden dafür schon zusammengelegt. Das Herzstück dieser Reform soll ein großer Newsroom für die Aktualität werden. Unabhängig von Radio- und Fernsehsendungen will der WDR auch online mehr und schnellere Inhalte anbieten. Dieser Umbau soll auch die Akzeptanz des WDR langfristig steigern.
Wir müssen die Öffentlichkeit überzeugen, dass wir wertvolle Produkte und Inhalte liefern für sie. Wir müssen diese Inhalte modern und schnell den Menschen bringen. Denen ist egal, ob wir für Fernsehen, Internet, Radio arbeiten oder in welcher Organisationsform. Wir wollen es schnell haben und sie wollen es jederzeit auf jedem Gerät haben. Dem müssen wir uns stellen. Und wir müssen natürlich auch sagen, dass das was kostet und dass das nicht umsonst zu haben ist, aber dass es die Sache wert ist.
Doch genau die Frage der Finanzen ist eine große Baustelle. Der Rundfunkbeitrag wurde seit 8 Jahren nicht erhöht. Viele Landespolitiker, die darüber letzten Endes entscheiden, fordern mehr Sparanstrengungen von den ARD-Sendern, zu denen auch der WDR gehört. Ein anderes strittiges Thema: Was dürfen die öffentlich-rechtlichen Sender im Internet? Beide Punkte müssen in den kommenden Jahren offen und ehrlich besprochen werden, so Tom Buro.
Wir brauchen als Rahmenbedingungen einen verlässlichen Gestaltungsspielraum, was wir im Internet dürfen und was nicht. Die Menschen wollen uns im Internet. Die haben das Gefühl, wir haben doch schon bezahlt. Also wollen wir das auch da konsumieren? Ihr könnt doch nicht einfach da ein Stoppschild aufbauen. Dann hoffe ich auch, dass damit verbunden ist von Seiten der Politik eine maßvolle und vertretbare Ausfinanzierung von dem, was wir leisten. Ja, denn sonst können wir es nicht mehr in vollem Umfang leisten.
Die zweite Amtszeit von Tom Buro als Intendant beginnt erst im kommenden Jahr. Er übernahm das Amt 2013 von seiner Vorgängerin Monika Piel.
Tom Buro ist als WDR-Intendant für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. Marc Heidenreich hat berichtet. Und das war das Echo des Tages. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das mit unserem Podcast auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.